Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Heute mit Maximilian Brose. Schön, dass Sie dabei sind. Katzen, die sind das beliebteste Haustier in Deutschland. Doch sie wirken sich auch stark auf Wildtiere aus. Und zwar nicht nur auf die, die sie jagen. Das ist gleich ein Thema bei uns. Genau wie eine neue Technologie, die Infrarotlicht in Farbe sichtbar macht. Jetzt aber erstmal zu einem Thema, das Südeuropa gerade in Atem hält. Nämlich die großen Waldbrände. Die breiten sich aktuell in der Türkei und auch in Griechenland immer weiter aus, angefacht durch die aktuelle Hitzewelle und auch durch starke Winde. Während sich allerdings die Lage in Spanien und auch Südfrankreich langsam entspannt. Doch in den vergangenen Tagen trat in Frankreich das erste Mal ein Phänomen auf, das, wie ich finde, sehr bedrohlich klingt. Sogenannte Feuergewitter. Das sind riesige Wolkentürme, die ja durch die Brände am Boden entstehen und dann auch das Feuer dort weiter anfachen. Ich konnte vor der Sendung mit dem Klimaforscher Bernd Heinold sprechen, der sich am Leibniz-Institut für Troposphärenforschung auch mit den Folgen von Waldbränden beschäftigt. Und meine erste Frage war, wie diese Feuergewitter eigentlich genau entstehen.
Ja, so ein Feuergewitter entsteht ähnlich wie unsere Sommergewitter, nur dass die dafür erforderliche Energie kommt nicht von der Sonne, sondern in diesem Falle eben von den extremen Feuern, von der Hitze, die diese Feuer freisetzen. Und dann steigt eben mit diesen Gewitterwolken der Rauch und die Brandgase steigen in die Atmosphäre bis in sehr große Höhen von 10 bis 12 Kilometern, wo sonst unsere Reiseflugzeuge unterwegs sind.
Und da muss man sich das auch wie beim gewöhnlichen Gewitter vorstellen, dass sie ja so für ein paar Stunden anhalten, kann man das sagen?
Das kann man schon so sagen. Also durch die Welle der Energie, die ja eben die Feuer sind, ist das eben der limitierende Faktor da einfach.
Ja, und die Quelle, die Feuer, auf die wirken sich ja diese Feuergewitter auch aus. Wie sind da diese Rückkopplungseffekte?
Gewitter sind immer mit starken Winden verbunden. Wir kennen das von den Böen, mit denen sich unsere Gewitter, die Sommergewitter ankündigen, oder auch die starken Winde während der Gewitteraktivitäten. Und diese Sturm- bis orkanartigen Winde, horizontal wie vertikal, die können eben das Brandgeschehen weiter anfachen. Die können auch Funken transportieren. Und die Gewitterwolken, diese Feuergewitterwolken, produzieren natürlich auch Blitze, die weit entfernt, also neue Brandherde entzünden können.
Und ich hatte schon gesagt, das ist ein seltenes Phänomen, auf jeden Fall in Europa. Was weiß man denn darüber, wie häufig diese Feuergewitter auftreten, auch weltweit?
Solange ist das Phänomen ja noch nicht bekannt. Es wurde ja Ende der 90er durch Satellitenmessungen erstmals beobachtet und gerade durch die Brände in Australien 2019, 2020 ist das Interesse daran stark gewachsen. Und da hat die Wissenschaftsgemeinschaft angefangen, das mal systematisch zu untersuchen. Und da sind also in den letzten 10 Jahren über 700, 800 solche Fälle global beobachtet worden. Mit Schwerpunkt sicherlich Nordamerika und Australien. In Europa hat es also davon bis jetzt noch sehr, sehr wenige nur gegeben.
Und da kann man wahrscheinlich, wenn das Phänomen noch gar nicht so lange bekannt ist, jetzt auch noch gar nicht sicher sagen, ob das durch den Klimawandel verstärkt wird.
Das ist eben genau die wissenschaftliche Frage, die uns da im Moment auch umtreibt. Wir vermuten, dass also durch die Klimaerwärmung und die zunehmende Trockenheit extreme Brände zunehmen und damit vielleicht auch solche extremen Feuergewitter. Aber es kann eben auch an der Schichtung der Atmosphäre liegen, die sich mit der Klimaerwärmung verändert. Und da müssen wir einfach jetzt nochmal schauen, welchen Einfluss das haben kann. Also über die Trends können wir im Moment noch nicht allzu viel sagen.
Ja, das ist eine Frage, die noch offen ist in der Forschung. Wie würden Sie denn ganz allgemein den Forschungsstand zu den Feuergewittern beschreiben? Und welche weiteren Forschungslücken gibt es hier auch noch?
Ja, so auf Ereignisbasis können wir die Feuergewitter, denke ich, recht gut beschreiben. So im Nachgang lässt sich relativ gut erklären, was jetzt beispielsweise in Frankreich passiert ist. Aber solche Feuergewitter insbesondere, die hängen eben von sehr vielen Faktoren ab. Von der Vegetation, die brennt, von der Bodenfeuchte, von den atmosphärischen Bedingungen, die ja auch herrschen müssen und die solche Gewittertätigkeit eben auch begünstigen. Und das zu prognostizieren, ist also unglaublich schwer. Und auch auf längerer Skala, also wenn wir über die Klimaeffekte beispielsweise von diesem Brandaerosol sprechen, das eben in diesen großen Höhen unterwegs ist, können wir noch nicht allzu viel sagen. Ja, es ist, wirkt ja dadurch, dass es auch sehr lange dort verbleibt, bis zu 2 Jahre oder über 2 Jahre kann also dieses Brandaerosol in diesen Höhen verbleiben. Reduziert es natürlich einerseits die Strahlung, die von der Sonne kommt und zum Boden scheint. Auf der anderen Seite gibt es auch Wechselwirkungen mit den Eiswolken, mit den sogenannten Cirruswolken, die wiederum eher das Klima erwärmen. Und das sind so die großen Fragen, die uns im Prinzip umtreiben.
Das sagt Bernd Heinold zum Forschungsstand bei sogenannten Feuergewittern. Seit Jahren, da sind Katzen der unangefochtene Spitzenreiter, wenn es darum geht, welche Haustiere sich die Deutschen halten. Doch die zugegeben süßen Tiere, die bringen auch Probleme mit sich. Und zwar für Wildtiere, auf die Katzen bei ihren Erkundungstouren treffen. Welchen Einfluss Katzen und auch Hunde auf Wildtiere haben, das haben zwei aktuelle Studien untersucht, die diese Woche bei der Jahrestagung der amerikanischen Ökologen in Salt Lake City vorgestellt wurden. Und Monika Seinche, die hat sich die problematische Seite der beliebten Haustiere genauer angeschaut.
Hauskatzen sind extrem effiziente Jäger. Schätzungen zufolge töten sie allein in den USA jedes Jahr mehrere Milliarden kleine Tiere. Weitgehend unbekannt dagegen ist, welchen Einfluss sie auf größere Tiere haben, die sie nicht direkt jagen. Um den zu untersuchen, hat sich Chloe Horn unzählige Aufnahmen von Wildtierkameras rund um Salt Lake City angeschaut. Die Forscherin der Universität von Utah wollte sehen, wie Wildtiere auf Katzen und Hunde reagieren.
Oh, we found that cats tend to have a larger impact on.
Wir haben festgestellt, dass Katzen einen größeren Einfluss als Hunde darauf haben, wo Wildtiere sich aufhalten. Wenn eine Katze durch ein bestimmtes Gebiet streift, ist es sehr wahrscheinlich, dass Füchse etwa dieses Gebiet meiden. Für Hunde dagegen konnten wir da keinen Zusammenhang erkennen. Für keine der von uns untersuchten Tierarten und in keinem der untersuchten Lebensräume.
Wahrscheinlich liege das daran, dass Hunde in der Regel nicht allein und meist angeleint in der Wildnis unterwegs seien. Waren Katzen dagegen in einem Gebiet aktiv, mieden nicht nur Füchse die Gegend. Auch Kojoten, Eichhörnchen, Streifenskunks, also Stinktiere, und sogar Maultierhirsche zogen sich zurück. Für Raubtiere wie Füchse und Kojoten stellten die Katzen vermutlich unliebsame Konkurrenz dar.
It means that
möglicherweise jagen die Tiere dadurch weniger, was einen Einfluss auf die Zahl ihrer Nachkommen und ihr Überleben haben könnte.
Warum sich Hirsche, Eichhörnchen und Skunks zurückziehen, wissen Chloe Horn und ihre Kollegen noch nicht. Denkbar ist, dass die Tiere Auseinandersetzungen mit den Katzen vermeiden wollen. Was die Studie zeigt: Wenn Katzen umherstreifen, vertreibt das Hirsche und Eichhörnchen aus ihren angestammten Lebensräumen. Und damit sinken ihre Überlebenschancen. Auch Sital Butatoki hat den Einfluss von Katzen auf Wildtiere untersucht. Dafür hat sie Studien aus Australien, Europa, Amerika, Asien und Afrika ausgewertet. Die Forscherin der Universität von Illinois wollte herausfinden, wie Beutetiere auf Katzen reagieren. Denn Katzen töten nicht nur sehr viele kleine Tiere, sie verändern auch ihr Verhalten.
One of the first findings is that small mammals are not just a passive prey.
Eines meiner ersten Ergebnisse war, dass kleine Tiere nicht so passiv sind, wie ich vermutet hatte. Sie haben unterschiedliche Verteidigungsstrategien. Einige Arten reagieren geradezu kühn und aggressiv auf Katzen, während andere sich möglichst unauffällig verhalten, indem sie erstarren oder sich verstecken. Zum Teil ändern sie sogar ihre Aktivitätsmuster, sodass sie weniger aktiv sind, wenn Katzen aktiv sind.
And even changing their activity patterns so that they are less active when the cats are more active.
Besonders in Weltregionen, in denen Katzen erst durch Menschen eingeschleppt wurden, wie etwa Australien, haben sie einen fatalen Einfluss auf die einheimischen Tiere. Sital Butatokis Ergebnissen zufolge könnten die Menschen den einheimischen Tieren helfen, etwa indem sie gezielt Sträucher und Gebüsche in Städten anpflanzen und so Versteckmöglichkeiten für kleine Tiere schaffen. Noch besser allerdings sei es, Katzen gar nicht erst rauszulassen, sagt Chloe Horn.
Even if you feed your cat, if you let it outside, it's still going to hunt, because that's its instinct.
Auch wenn sie ihre Katze füttern, wird sie weiter jagen, denn das ist ihr Instinkt. Sie können die Katze dabei stören, indem sie ihr ein Glöckchen umhängen, aber am effektivsten ist es, die Katze im Haus zu behalten.
Which is putting bells on your cat. But really the most effective way is to keep your cat indoors to reduce these harmful effects of cats.
Das sagt die Ökologin Chloe Horn im Beitrag von Monika Seinche. Sie machen für unsere Augen Verborgenes sichtbar. Wärmebildkameras, mit denen wir Infrarotstrahlung sehen können. Etwa um Wärmelecks an Gebäuden aufzuspüren oder damit sich Rettungskräfte und Militär im Dunkeln orientieren können. Und diese Technologie hat jetzt ein Team aus China weiterentwickelt. Mit einem Bauteil, das Infrarotsehen in Farbe möglich machen soll. Die Ergebnisse, die sind aktuell im Fachblatt Science Advances erschienen und ich kann darüber mit Frank Rothelüschen sprechen. Frank, Bilder von Wärmebildkameras, zumindest die ich vor dem Auge habe, die sind doch eigentlich schon in Farbe. Warum braucht es da jetzt eine neue Technik?
Ja, also was heutige Wärmebildkameras liefern, sind keine echten Farbaufnahmen. Es sind sogenannte Falschfarbenbilder, denn diese Kameras messen im Wesentlichen, wie stark die Wärmestrahlung an jedem Punkt ist. Der Computer weist diesen Messwerten dann Farben zu, zum Beispiel blau für kühl oder rot für heiß. Diese Farben sind also nur eine Art grafische Veranschaulichung. Sie stecken gar nicht im aufgenommenen Licht. Für eine echte Farbinformation müsste die Kamera verschiedene Wellenlängen des Infrarotlichts getrennt erfassen, so wie das ja auch unser Auge schafft. Das kann ja zum Beispiel Rot unterscheiden von Grün oder Blau. Ja, und eine Grundlage für so eine echte Farbübersetzung hat nun das Team aus China geschaffen.
Ja, und erklär mal, wie funktioniert diese Technik? Also was ist der Trick dahinter?
Ja, so vereinfacht gesagt macht das Bauteil aus China zwei Dinge nacheinander. Zuerst fängt es mit Hilfe winziger Halbleiterteilchen das unsichtbare Infrarotlicht auf und verwandelt es in elektrische Signale, die sich je nach Wellenlänge unterscheiden. Diese elektrischen Signale steuern dann winzige Leuchtschichten an, die sichtbares Licht aussenden können. Und es handelt sich, und das ist entscheidend, um verschiedene Leuchtschichten. Und je nachdem, wie das elektrische Signal aussieht, werden diese verschiedenen Leuchtschichten unterschiedlich stark zum Leuchten gebracht. Ja, und dadurch eben entstehen die verschiedenen sichtbaren Farben. Dieser neue Wandler übersetzt das Infrarotlicht also direkt in ein Farbbild, ganz ohne nachträgliche Einfärbung durch einen Computer.
Und wie hat das Team jetzt diese neue Technik getestet und was kam dann auch dabei raus?
Ja, unter anderem haben die Fachleute ihren Wandler in einen Brillenprototyp eingebaut und sie machten einen simplen Versuch. Sie verdeckten einen Schriftzug mit einer Siliziumscheibe. Für sichtbares Licht ist Silizium undurchsichtig, der Schriftzug war also nicht zu sehen. Dann bestrahlte ein Infrarotlaser den Aufbau und mit Hilfe des Wandlers war der Schriftzug dann plötzlich zu sehen und je nach Infrarotwellenlänge erschien das Bild in einer anderen Farbe und damit war klar, die Technik kann Infrarot nicht nur sichtbar machen, sondern auch verschiedene Infrarotwellenlängen unterscheiden.
Dann kommen wir mal zu möglichen Anwendungen. Was ist denn hier denkbar?
Ja, das wären zum Beispiel Brillen, die Infrarotinformationen zusätzlich ins normale Blickfeld einblenden können. Damit könnten dann zum Beispiel Serviceleute überhitzte Bauteile erkennen, ohne ständig auf den Bildschirm von so einer Wärmebildkamera schauen zu müssen. Denkbar wären auch bessere Nachtsichtgeräte für Feuerwehr oder Militär. Ja, und weil verschiedene Stoffe Infrarotlicht unterschiedlich aufnehmen und reflektieren, könnte die Technik auch bei der Materialerkennung helfen. Ja, und dann gibt's noch die Idee, die Technik als Netzhautprothese für erblindete Menschen einzusetzen. Dabei soll das umgewandelte Licht Nervenzellen anregen und dann ausgefallene Sehzellen umgehen.
Okay, das klingt jetzt erstmal alles ziemlich vielversprechend, aber welche dieser Ideen scheinen denn überhaupt realistisch und was muss auch passieren, damit das Ganze dann einsatzreif wird?
Also am realistischsten erscheint mir eigentlich die Infrarotbrille. Allerdings ist dafür die Technik bislang noch nicht empfindlich genug. Also bei seinen Experimenten verwendete das Team zum Teil sehr starke Infrarotlaser. Um aber bei natürlicher Beleuchtung zu funktionieren wie im Alltag, muss der Wandler in der Lage sein, wesentlich schwächere Signale zu erfassen. Da muss also noch einiges an Arbeit reingesteckt werden. Außerdem ist dieser Wandler bisher nur ein paar Quadratzentimeter groß. Für eine Brille müsste er deutlich größer werden, damit man eben nicht nur durch ein kleines Fenster blicken kann. Ja, und das mit der Sehprothese, das erscheint mir dann doch noch eine sehr langfristige und vielleicht doch eher vage Vision.
Das sagt Frank Rothelüschen. Und das Gespräch, das haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Eine Weisheit, die viele kennen dürften, ist, dass hochverarbeitete Lebensmittel ja recht ungesund sind. Und ja, es ist auch statistisch belegt, dass ihr Konsum eben mit einer ganzen Reihe an Krankheiten verbunden ist. Ob das aber daran liegt, dass diese Lebensmittel eben so stark verarbeitet wurden oder ob doch die geringen Nährstoffgehalte dieser Lebensmittel dafür verantwortlich sind, das hat eine aktuelle Studie hinterfragt, die diese Woche auf dem Nutrition Congress in den USA vorgestellt wurde. Und Mirjam Martin, die kennt die Einzelheiten.
Sie sollen zu Übergewicht führen, Diabetes fördern und das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und sogar für Krebs erhöhen. Hochverarbeitete Lebensmittel haben einen schlechten Ruf. Sie enthalten oftmals viel Zucker, Salz und raffinierte Kohlenhydrate. Doch nicht alle hochverarbeiteten Lebensmittel scheinen der Gesundheit zu schaden. Darauf deutet eine neue Beobachtungsstudie mit mehr als 200.000 Teilnehmenden hin. Dr. Xiaowen Wang von der Fakultät für öffentliche Gesundheit an der Harvard-Universität hat die Ergebnisse diese Woche bei dem US-amerikanischen Kongress Nutrition vorgestellt.
Lebensmittelverarbeitung und Nährwertqualität sollten getrennt betrachtet werden. Viele hochverarbeitete Lebensmittel wie zuckerhaltige Getränke und verarbeitetes Fleisch sind eindeutig ungesund. Aber andere wie Vollkorn, Frühstückscerealien, angereicherte pflanzliche Milch oder Bohnen aus der Dose können Ballaststoffe, Vitamine und andere wichtige Nährstoffe liefern.
In ihrer Studie untersuchte das Forschungsteam daher, inwieweit sich eine pflanzenbasierte Ernährung mit gesunden Inhaltsstoffen langfristig auf die Gesundheit auswirkt und ob es dabei einen Unterschied macht, wie stark die Lebensmittel verarbeitet sind. Das analysierten die Forschenden bei 3 US-amerikanischen Kohorten. Über 30 Jahre lang haben die Teilnehmenden regelmäßig Fragebögen zu ihrem Lebensstil, ihren Essgewohnheiten und ihrer Gesundheit ausgefüllt. Und dabei zeigte sich, dass Menschen, die mehr gesunde Nährstoffe zu sich nahmen, ein geringeres Risiko hatten, Diabetes oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu bekommen. Und zwar unabhängig davon, ob die bevorzugten Lebensmittel hochverarbeitet waren oder nicht. Auch das Risiko für einen frühzeitigen Tod war geringer.
Die Botschaft unserer Studie ist einfach. Anstatt sich darauf zu konzentrieren, ob ein Lebensmittel als hochverarbeitet gekennzeichnet ist, sollten wir der allgemeinen Nährstoffqualität unserer Ernährung mehr Aufmerksamkeit schenken.
Die Ergebnisse widersprechen damit der Annahme, dass hochverarbeitete Lebensmittel auch deshalb ungesund sind, weil ihre eigentliche Struktur zerstört ist.
Die Ultra-Processed Food haben eine Zerstörung der ursprünglichen Food Matrix. Also sie haben nicht mehr die Lebensmittel sozusagen in dem Kontext, in dem sie normalerweise als Früchte, als Getreide und so weiter wachsen, sondern die werden eben zerstört durch Hochtemperaturextrusion und all sowas.
Sagt Professor Andreas Pfeiffer von der Berliner Charité. Laut dem Ernährungsmediziner gäbe es in der Diskussion um hochverarbeitete Lebensmittel eine Fraktion, die davon ausgeht, dass die Zerstörung der Matrix verantwortlich ist für den krankmachenden Effekt.
Und die andere Gruppe sagt, es sind vor allem die Zutaten, die da drin sind, eben jede Menge Zucker, Salz und fehlende Mikronährstoffe.
Pfeiffer selbst geht davon aus, dass beide Komponenten eine Rolle spielen. So gäbe es durchaus auch gesunde hochverarbeitete Lebensmittel, wenn auch wenige. Was die krankheitstreibenden Mechanismen hinter hochverarbeiteten Lebensmitteln sind, kann auch die Harvard-Studie nicht gänzlich klären. Beobachtungsstudien wie diese können zwar Zusammenhänge aufzeigen, ob die Ernährungsweise aber tatsächlich die Ursache für ein höheres oder geringeres Krankheitsrisiko ist, lässt sich nicht sagen.
Also ich glaube, die Empfehlung ist ganz einfach, man sollte lesen, was auf der Packung draufsteht an Nahrungsmitteln. Und wenn da ein relativ hoher Anteil an Ballaststoffen, an ungesättigten Fetten drin ist, ist es schon mal gut. Und Zucker sollte eben möglichst wenig drin sein, ja, der oft erheblich zugesetzt wird.
Wenn man sich daran hält und auch genügend Obst und Gemüse isst, darf man sich auch ab und zu ungesunde Dinge wie eine Pizza gönnen, findet der Experte.
Ja, dann in diesem Sinne guten Appetit. Und hier geht es jetzt weiter mit den Meldungen aus der Wissenschaft, heute von und mit Magdalena Schmude.
Eine antike Zivilisation hat im brasilianischen Regenwald Großbauten im Erdreich hinterlassen. Ein finnisches Forschungsteam hat die Spuren dieser Bauwerke mithilfe von speziellen Laserscannern aufgespürt. Die Erdbauwerke sind geometrisch geformt und wurden vermutlich für Zeremonien oder Versammlungen genutzt. Gebaut haben sie indigene Menschen der Aquiri-Zivilisation, die zwischen dem 2. und 4. Jahrhundert in der Region lebten. Ein Teil der Erdbauwerke war schon bekannt, andere konnten nur mit Hilfe der LIDAR-Technik gefunden werden. Damit ist es möglich, Baumkronen zu durchdringen und ein 3D-Profil des Bodens zu erstellen. Die neu entdeckten Anlagen befinden sich am Oberlauf eines Nebenflusses des Amazonas nahe der Grenze zu Bolivien und Peru. Ihren Fund beschreiben die Forscher im Fachmagazin Nature.
In Kenia sind 15 Elefanten vermutlich mit Cyanid vergiftet worden.
Darauf weisen behördliche Untersuchungsergebnisse hin. In den Mägen der Tiere wurden viele Tomaten gefunden, die mit dem Gift versetzt gewesen sein könnten.
Die 15 Todesfälle zwischen Ende Juni und Ende Juli waren so ungewöhnlich, dass eine Untersuchung durchgeführt wurde. Die Elefanten zeigten vor ihrem Tod Lähmungserscheinungen und konnten nicht mehr aufstehen, bevor sie innerhalb weniger Tage starben. Besonders oft waren Elefantenkühe und Jungtiere betroffen, wie die kenianischen Behörden mitteilten. In dem Naturschutzgebiet im Süden des Landes gibt es immer wieder Konflikte mit Bauern, weil die Elefanten auf die Felder kommen und die Ernte fressen.
Reis leidet stärker unter dem Klimawandel als bisher gedacht.
Reispflanzen sind empfindlich gegenüber Hitzestress. Ein Tag über 30 Grad Celsius während der Reproduktionsphase reduziert den Ertrag einer Reispflanze um gut 1 bis knapp 2%, wie Wissenschaftler aus China berechnet haben. Während dieser Phase, die etwa 35 Tage dauert, bilden sich unter anderem die Blüten, aus denen dann die Reiskörner entstehen. Bei höheren Temperaturen sinkt der Ertrag noch weiter. Insgesamt könnten die Reisernten durch Hitzestress weltweit um 8,1% zurückgehen, wenn die Erde sich um 1 Grad Celsius erwärmt, rechnen die Forscher im Fachjournal Science Advances vor. Bisherige Schätzungen gehen davon aus, dass der Ertrag dann weltweit um durchschnittlich 3,8% zurückgeht.
Avocado-Pflanzen wechseln im Tagesverlauf ihr Geschlecht.
Avocados wachsen an sogenannten einhäusigen Pflanzen, die sowohl männliche als auch weibliche Blüten bilden. Um Selbstbestäubung zu vermeiden, öffnen sich beide, aber nicht gleichzeitig, sondern zeitlich versetzt, zum Beispiel vormittags und nachmittags. Je nachdem, welche Blüten gerade geöffnet sind, ist die Pflanze dann männlich oder weiblich. Das Öffnen und Schließen der Blüten wird von einem einzelnen Gen gesteuert, wie kalifornische Pflanzenforscher jetzt herausgefunden haben. Seine Aktivität schwankt im Lauf des Tages und sorgt so für den Wechsel, berichten sie in der Fachzeitschrift PNAS.
Wahlforscher beobachten erstmals eine Buckelwalgeburt.
Auf Videoaufnahmen einer Drohne ist zu sehen, wie sich um ein Buckelwalweibchen erst eine rote Blutwolke im Wasser ausbreitet und kurz danach ein Buckelwalkalb an der Oberfläche auftaucht. Die Aufnahmen hatten Mitglieder der Walschutzorganisation Orca vor der australischen Ostküste gemacht. Zuvor hatte sich die Walkuh etwas von der Gruppe entfernt und war langsamer geworden. Dass eine Geburt stattfindet, hatten die Beobachter nicht erwartet. Sie dachten zuerst, die Walkuh sei angegriffen worden, als sich das Wasser rot verfärbte. Wissenschaftler hoffen jetzt, dass sie mithilfe der Aufnahmen mehr über Buckelwalgeburten herausfinden können, die bisher kaum untersucht sind. Buckelwale zählen jedes Jahr in tropische Gewässer, um dort ihre Jungen zur Welt zu bringen. Dass die Kälber auch anderswo geboren werden können, stellt diese Annahme in Frage.
Sternzeit, 30. Juli. Rohstoffe und Sonnenenergie aus dem All. Im Sonnensystem wimmelt es von Asteroiden, kleinen Körpern, die aus Eis und Gestein bestehen und manchmal auch Platin und andere Edelmetalle enthalten. Manche Firmen setzen daher auf den Bergbau im All. Doch die Geschäftsaussichten sind bisher eher vage. Zwar lässt sich die chemische Zusammensetzung eines Asteroiden oft durch die Analyse seines reflektierten Sonnenlichts erfassen, doch selbst wenn es tatsächlich Objekte mit größeren Goldvorkommen geben sollte, wäre die Euphorie womöglich verfrüht. Denn Raumsonden müssten auf diesen Asteroiden landen und Bergbauroboter absetzen. Das gewonnene Erz müsste vor Ort automatisch verhüttet und das Edelmetall dann zurück zur Erde gebracht werden. Das alles wäre äußerst kostspielig, denn Touren ins All und zurück kosten schnell deutlich mehr als 20.000 Euro pro Kilogramm. Reisen zu einem Asteroiden werden auch nicht billiger, je öfter man sie macht. Derzeit ebenfalls utopisch, aber dennoch sehr viel realistischer, ist die Nutzung von Sonnenenergie mit Hilfe riesiger Solarzellenflächen im All. Da geht es weniger darum, den Sonnenstrom auf die Erde zu bringen. Vielmehr könnte man ihn direkt in der Umlaufbahn nutzen, etwa für gewaltige Rechenzentren. Die brauchen viel Strom. Der Datentransfer zwischen Boden und Orbit ist vergleichsweise einfach und kostengünstig. Aber auch diese kühnen Pläne werden frühestens dann wahr werden, wenn der Start in den Weltraum viel weniger kostet als heute. Der himmlische Goldrausch braucht Billigflüge ins All.
Und damit geht Forschung aktuell für heute zu Ende. Ich kann Ihnen noch empfehlen, schauen Sie doch mal auf deutschlandfunk.de/Mr. Sternzeit vorbei. Da können Sie auch den gleichnamigen Newsletter über noch mehr Wissen aus dem All abonnieren. Mein Name ist Maximilian Prose. Kommen Sie gut durch den Abend.